Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien.
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast. Ich freue mich auf 30 Minuten zusammen mit euch und begrüße jetzt erstmal ganz herzlich Martina, meine Podcast-Partnerin in Wien. Guten Morgen an dich.
Guten Morgen nach Hamburg.
Wir freuen uns beide, nehme ich mal an, Martina, denn wir haben wieder einen Gast eingeladen. Und heute freue ich mich, Herbert Reichel bei uns zu haben. Herbert Reichel ist Mitbegründer des IWAP, in dem Martina und ich ja beide unsere Ausbildung absolviert haben. Herbert Reichel ist Baumeister und Psychologe und lebt in Oberösterreich. Er hat sich ganz der Wohn- und Architekturpsychologie verschrieben und ist seit mehr als 10 Jahren auch in der Ausbildung dieses Themas aktiv. Herzlich willkommen, lieber Herbert. Schön, dass du mal wieder bei uns bist.
Danke, liebe Erika, und danke, liebe Martina, dass ihr mich einladet. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, wir uns auch. Herbert, du bist ja nicht das erste Mal da, du warst schon öfter unser Gast. Und heute haben wir mit dir ein sehr sensibles Thema, aber ein ganz wichtiges. Und zwar geht es um häusliche Gewalt und die Frage, wie Architektur und Wohnpsychologie dazu beitragen können, Eskalationen vorzubeugen und Räume zu schaffen, die Sicherheit, Ruhe und Geborgenheit fördern.
Ja, danke. Also du sagst es ganz richtig, es ist ein wirklich sensibles Thema. Und wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass wir mit Architekturpsychologie das ganze Thema beseitigen könnten oder Gewalt hundertprozentig vermeiden. Mhm. Aber wir können auf alle Fälle bessere Voraussetzungen, damit Gewalt nicht entsteht. Und wenn Gewalt entsteht, hat das auch immer eine persönliche Geschichte. Das sollte man dabei bedenken. Also sowohl Täter als auch Opfer haben oft eine Geschichte, wo sie diese Gewalt, vielleicht diese frühe erfahren haben, auch wieder weitertragen. Und es steckt sehr oft eine Persönlichkeitsstörung dahinter. Mhm. Also bei den Opfern ist es manchmal so, dass sie die Opfer dann nicht an die Öffentlichkeit gehen oder das nicht kommunizieren. Das ist dann auch oft eine Erfahrung aus der Kindheit, dass sie dann in einer Co-Abhängigkeit feststecken, indem sie das quasi ertragen. Was passiert, wenn einmal Eskalation schon passiert ist? Da können wir nicht mit der Wohn- und Architekturpsychologie kommen. Dann sind dann Maßnahmen gefordert, also entweder Wegweisung oder Trennung in irgendeiner Form oder auch die Abnahme der Kinder kann genauso eine Maßnahme sein.
Gut, wir haben uns gut vorbereitet und in dieser Vorbereitung hast du, lieber Herbert, uns 3 Gruppen beschrieben, die sich unterscheiden lassen. Da ist erstens die gut situierte Familiensituation, mhm, dann die sozial Benachteiligten und als dritte sind es die ohne Persönlichkeitsstörung, bei denen bestimmte Auslöser Gewalt hervorbringen können. Erklär uns doch mal bitte, was hier die Wohn- und Architekturpsychologie ausrichten kann.
Meine Frau ist ja Sozialarbeiterin und ich habe im Vorfeld mit ihr gesprochen. Sie hat Erfahrungen vom Jugendamt und hat gesagt, die schwierigsten Fälle sind im Grunde genommen die, wo in einer gut situierten Familie Gewalt passiert, weil diese Gewalt dann meist unter den Teppich gekehrt werden muss, weil das einfach nicht zur Familie passt. Und das wird auch von außen dann oft so mehr oder weniger, es kann nicht sein, dass das hier passiert. Und von daher ist hier der Zugang oder das aufzulösen am schwierigsten. Bei Familien, die schon in belastenden oder sozial schwierigen Lebensverhältnissen sind, die haben meist auch eine schlechte Wohnsituation, da ist oft der Leidensdruck größer und auch die Offenheit für therapeutische Maßnahmen. Wenn die Leute Therapie zum Beispiel in Anspruch nehmen, dann könnte man hier dann schon mit der Architektur- und Wohnpsychologie auch einen Beitrag leisten, indem man einfach die Familie berät, wie könnte die Wohnung umgestaltet werden, dass die Bedürfnisse erfüllt werden. So wesentliche Bedürfnisse nach Rückzug und nach Kontakt. Mhm. Bei der zweiten Gruppe gehen wir auch davon aus, dass eine Persönlichkeitsstörung mitwirkt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sich sozusagen die Gewalt aus Belastungsfaktoren ergibt, die dann zu einer Überlastung führt und Erschöpfung. Die Leute leiden wahrscheinlich am meisten und haben auch ein schlechtes Gewissen, weil die das auch erkennen, dass das nicht in Ordnung ist. Und die sind wahrscheinlich auch am offensten für Maßnahmen oder für therapeutische Angebote. Ja.
Das ist jetzt sehr viel auch so aus dem Fach gesprochen. Also, was muss ich mir jetzt genau unter einer Persönlichkeitsstörung vorstellen?
Also es gibt zum Beispiel eine psychopathische und narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das sind Menschen, die selbst eine sehr schwierige Kindheit gehabt haben, meist auch mit Gewalterfahrung oder mit Gewalt kann ja psychische Gewalt sein, wo sie als Persönlichkeit mehr oder weniger unterdrückt wurden. Und die geben das dann sehr häufig auch weiter. Es gibt auch diagnostische Parameter, wo man diese Persönlichkeitsstörung festmacht. Aber so genau, glaube ich, brauchen wir das
Nein,
nicht
ja, da hast du
wissen.
recht. Das war nur eine Zwischenfrage, damit man das vielleicht nur kurz beleuchtet, worum es da geht. Im Gegensatz zu den Menschen, die das nicht haben und die durch Erschöpfung in einen Zustand kommen, der sie total überlastet. Und da sagst du, da kommt meistens auch eine schlechte Wohnsituation dazu. Das ist sehr interessant. Ich würde ganz gern dich auch fragen, was du meinst, wenn du sagst, eine schlechte Wohnsituation. Also geht es da jetzt um Quadratmeter, geht es um die Lage oder geht es um die Ausstattung? Was könnte man da in den Begriff reinfassen, schlechte Wohnsituation?
Ja, das umfasst in Wirklichkeit sehr viel. Und da muss man nicht nur die Wohnung anschauen, sondern das Umfeld, weil die Menschen haben ja Wohnbedürfnisse. Die wichtigsten Wohnbedürfnisse sind die Wohnbedürfnisse nach Autonomie, dass es mir gut geht, den Einzelnen, und nach Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die sollte in der Nachbarschaft entstehen. Und dazu ist dann natürlich wichtig, dass es Zonen gibt, wo man sich begegnen kann. Also es gibt öffentliche Zonen, halböffentliche, halb private und private Zonen. Und dieser Übergang funktioniert, das ist ein Bereich, wo man sich als Nachbar in der Nachbarschaft treffen kann und auch austauschen kann. Dann
Das wäre
entsteht
also so
diese,
ein Beispiel, nicht?
genau.
Ja. Du hast vorher von der dritten Gruppe gesprochen, eben die durch Überlastung in solche Situationen kommen, wo dann Gewalt zutage tritt. Wie sind denn da die Wirkungszusammenhänge? Kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen?
Die Ausgangssituation ist meistens die, dass einfach eine sehr hohe Belastung im Beruf und im Privaten besteht. Im Privaten kann das natürlich sein, dass man keine Entlastung bei der Kinderbetreuung hat. Oder im Beruflichen kann das sehr vieles auch sein. Und das Zuhause sollte ja dann die Möglichkeit geben, sich zu erholen und wieder zu sich zu kommen und den Stress zu verarbeiten. Wenn das dann in der Wohnsituation nicht möglich ist, dann kommt es zu einer Erschöpfungszuständen. Also wenn man sich jeden Tag auch 1, 2 Stunden erholen kann, dann ist die Situation schon ganz gut. Da ist einfach eine richtig gestaltete Wohnung.
Ja.
Und wenn so eine Erschöpfung passiert, ist die Folge Reizbarkeit, Impulsivität und Unaufmerksamkeit. Nicht die Erschöpfung direkt ist es, sondern es kommt dann zu einer Reizbarkeit und Impulsivität. Und das bewirkt dann oft Aggression. Und wenn die Person entsprechende Vorerfahrung hat, dann kommt es auch zu Gewalt.
Du hattest im Vorfeld noch eine Studie von Kuo Sullivan erwähnt.
Genau.
Möchtest
Also
du?
da wurde untersucht, wie eben die Natur und die Einbindung in die Natur diesen Erschöpfungszustand verhindern kann. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch für uns zu dem Thema, dass man mit natürlicher Gestaltung, das kann in der Wohnung sein, aber auch draußen, der Ausblick, diese Erschöpfung eben vermieden werden kann. Und das war eine Studie, da wurden 145 Bewohner in Sozialwohnungen, also in sicherlich nicht sehr guten Wohnumfeld, befragt und gemessen wurde dabei, wie häufig kommt es zur Aggression. Wie gut ist die Aufmerksamkeit und die Erschöpfung? Und dann wurde noch gemessen, beziehungsweise anhand von Karten festgestellt, wie viele Bäume gibt es in der Umgebung, wie viel Natur ist in der Umgebung. Und da hat man dann als Korrelationsstudie das festgestellt, dass je mehr Natur, desto weniger tritt die Erschöpfung ein. Also die Natur wirkt einfach, wie ihr in dem Podcast auch schon öfter behandelt habt, als stützender und stressregulierender Faktor.
Ja, sehr schön. Herbert, gibt ganz sicher noch weitere Faktoren außer einer Persönlichkeitsstörung, die vielleicht berücksichtigt werden sollten. Also ich denke zum Beispiel, dass Beziehungen an sich auch ja manchmal Stress auslösen können. Eigene Erfahrungen hast du schon erwähnt, aber auch Kulturunterschiede. Du hast jetzt schon Gemeinschaftsorte benannt und diese verschiedenen Bereiche, also öffentliche Räume, halb öffentlich und so. Du hast jetzt eben auch Natureinwirkung schon benannt. Welche Faktoren können wir eigentlich noch einsetzen, um Räume so zu gestalten, dass Belastung und Stress reduziert werden kann?
Ja. Vielleicht gehen wir dann jetzt zur Wohnung direkt konkret. Da wäre es ganz wichtig, dass jede Person einen Rückzugsbereich hat, auch die Kinder. Wobei natürlich Rückzug braucht man dann, wenn man für sich sein will. Und dieses Privatheitsbedürfnis haben Erwachsene stärker als Kinder. Und wenn Erwachsene eben keinen Rückzugsbereich, und wir nennen das dann auch die persönliche Nische, wenn das nicht vorhanden ist, dann entsteht dann natürlich ein Dauerstress. Und das wirkt dann über lange Zeit auch wirklich sehr, sehr stark. Also fehlende Rückzugsmöglichkeiten sind ein häufiges Thema und das führt dann in Folge eigentlich zu einem gewissen Kontrollverlust. Man hat das Gefühl, man kann nicht mehr dafür sorgen, dass es einem gut geht. Dieser Kontrollverlust ist eine sehr starke negative Erfahrung, die dann auch zur Aggression führen kann. Die Menschen reagieren je nach Persönlichkeitsstruktur entweder, dass sie sich zurückziehen oder dass sie aggressiv nach außen gehen.
Ich denke mir jetzt gerade, wenn du das so sagst, wenn jetzt wer aggressiv ist, heißt ja noch lange nicht, dass er deswegen gewalttätig wird, nicht?
Nein, genau. Da kommt sicher der Faktor der Persönlichkeitsstörung. Wie ist es im Denken des Menschen verankert, dass Gewalt okay ist? Und das ergibt sich oft auch aus der Erfahrung, dass man das Kinder gesehen haben, wenn der Vater oder auch die Mutter, es ist durchaus so, dass auch Frauen häufig Gewalt ausüben und körperliche oder psychische Gewalt. Und wenn Kinder erleben, dass diese Gewaltausübung zu einer Verbesserung der Situation, es war vielleicht eine total stressige Situation und durch die Gewalt wird einfach das dann unterdrückt. Und man kann sich durch die Gewalt durchsetzen, dass man die eigenen Bedürfnisse durchsetzen kann, dann hat das Kind gelernt, Gewalt ist okay und bringt mich weiter.
Ich würde gerne noch mal einschieben. Ich weiß nicht, ob es jetzt falsch ist, aber Martina, deine Frage Aggression gleich Gewalt. Ich glaube, wenn jemand aggressiv wird durch Stress, Erschöpfung, durch was auch immer, dann reicht es ja auch, psychische Gewalt eben anzuwenden. Also man muss nicht unbedingt jetzt schlagen oder so, sondern wirklich auch Repression, Erpressung, was weiß ich nicht, laute Schimpfen und so, das sind ja auch Dinge, die sozusagen unter diesen Gewaltaspekt fallen und die ja eindeutig auch Angst auslösen können.
Ja, aber ich finde schon wichtig, dass man das auseinanderhält, weil Aggression ist an sich immer neutral.
Genau.
Aggression heißt, dass ich auf meine Energie auf was richte und das sehr vehement.
Genau.
Aber das heißt noch nicht Gewalt. Deswegen ist es schon so, dass die Persönlichkeitsstruktur sehr wichtig ist, ob man die Erfahrung gemacht hat, dass ich mit Gewalt etwas bewirken kann und etwas erreichen kann. Sieht man ja auch in der Politik und im Großen und Ganzen, dass wenn sobald die Länder glauben, ich kann mit Gewalt das lösen, werden sie Krieg führen.
Ja, sehr aktuelles Thema. Herbert, wir wollen ja versuchen, dass es gar nicht so weit kommt, ja. Also eben diese ganze, ich sage jetzt einmal, der Beitrag zum Frieden im Großen, ja, genauso wie im Kleinen, im Häuslichen. Also Architektur kann natürlich keine Gewalt verhindern, aber es gibt schon Möglichkeiten, dass man Risikofaktoren reduziert, als quasi präventive Maßnahmen. Und damit hat man auch sozusagen ein wirksames Werkzeug, gemeinsam natürlich mit sozialer Arbeit und rechtlichem Schutz, damit Räume positiver sind und eine gesunde Raumwirkung haben. Was sollte denn deiner Meinung nach, Herbert, bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden?
Da möchte ich nochmal auf diese ganzen Ebenen zurückkommen.
Ja.
Also zum einen eben auf der Siedlungsebene. Das heißt, das sind dann Dinge, die die Raumplanung eigentlich beachten sollte, dass es eben wirklich gute Übergangszonen vom öffentlichen zu halböffentlichen, halb privaten Bereichen gibt und dann erst zum privaten Bereich. Damit entsteht ein Sicherheitsgefühl und wird dann auch möglich, Gemeinschaft zu leben.
Man
Also
fühlt sich
wenn,
halt zugehörig dann, nicht?
genau, man fühlt sich
Ja.
zugehörig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, wenn ich nur das Haus ansehe, vollkommen untergeht.
Genau.
Das Zweite ist dann auf Gebäudeebene, dass man diese Übergangszonen vom Eingang, Stiegenhaus, Tiefgarage, die Flure entsprechend macht. Also die Tiefgarage darf kein Angstraum sein, sondern das habt ihr auch schon im Podcast thematisiert, also Angsträume zu vermeiden. Und das geht so, dass man es einfach gut beleuchtet und eine Fluchtmöglichkeit sollte erkennbar sein. Dann
Ja, und ein gewisser Überblick auch nicht. Also nicht so
Überblick,
komisch
genau.
versteckte Nischen und
Ja,
Ecken und
genau.
so. Das ist eigentlich, das empfindet man ja auch ganz schnell, nicht? Und das ist einfach ein Gefühl, das man hat, wenn man manche Räume betritt, wo man merkt, ui, das fühlt sich jetzt wirklich komisch an da, nicht?
Ja, nur wir können mit der Architekturpsychologie das in der Planung schon vermeiden. Wenn man einfach so drauf losplant und diese Dinge nicht beachtet, dann gehen die unter. Jeder Mensch spürt es dann im Raum, wenn er mal geschaffen ist. Aber damit man es im Vorfeld erkennen kann, ist die Wohn- und Architekturpsychologie einfach wirklich notwendig.
Herbert, lass uns nochmal zurück zu den Ebenen. Du hattest
Ja,
gesagt, auf
genau.
Siedlungsebene, auf Gebäudeebene, jetzt kommen wir zur
Genau.
Wohnung.
Genau. Das ist dieser Punkt, den ich schon erwähnt habe mit den Rückzugsbereichen, persönliche Nische oder auch die Privatheitsabfolge in einer Wohnung. Wenn man bei der Wohnungstür hereinkommt, sollte man nicht sofort beim Bad oder Schlafzimmer sein, sondern es sollte zuerst der Essbereich oder wo man dann die Gäste empfängt und dann gibt es Zonen, die für die Personen dann, also diese Individualbereiche, das ist ganz wichtig. Vor allem im Geschosswohnungsbau sehr häufig nicht so der Fall, weil da die Abfolge sehr häufig so ist, dass im Süden die Gemeinschaftsbereiche sind und im Norden der Eingang und dazwischen die Schlafräume. Also wenn man das lösen kann, dass man diesen Privatheitsgradient wirklich so macht, dass man das als angenehm empfindet, dann ist man als Besucher kein Eindringling und als Besucher ist es ja total unangenehm, wenn ich sofort neben dem Bad stehe. Und das Familienzentrum wäre dann auch so ein Punkt, dass es einen Raum gibt, wo die Familie zusammenkommt, wo die Kinder spielen können und gleichzeitig aber auch einen Bereich, wo man sich zurückziehen kann. Ich finde es ganz wichtig, dass man das auch auf ganz einfache Parameter zurückführt. Autonomie und Gemeinschaft sind so die zentralen Themen. Wenn es mir gut geht und wenn die Gemeinschaft gut leben kann, dann funktioniert eine Wohnung. Und in den Räumen, wenn wir dann nochmal spezieller sind, kann man zum Beispiel für Kinder, wenn man nur ein Zimmer für zwei Kinder hat, ist das ja für kleine Kinder meistens auch angenehm. Da kann man aber dann Raum-in-Raum-Situationen machen, dass jedes Kind so einen geschützten Schlafbereich hat. Das sind so Konzepte, die aus dem Bauen für Geborgenheit kommen, die wirklich auch den Kindern Schutz geben.
Da habe ich noch mal eine Frage gleich.
Ja.
Würdest du sagen, ist es notwendig, dass die Kinder durch eine Wand abgeschirmt, also getrennt sind, diese Einzelbereiche? Oder würde es reichen, wenn es halb hoch ist und Kinder sich sehen können?
Meine Empfehlung ist ja, bis zu einem Alter von 8 bis 10 Jahren die Kinder, 2 oder 3 Kinder in einem Zimmer schlafen zu lassen, weil das das Sicherheitsgefühl erhöht und die Kinder sich auch geborgener fühlen. Und später dann sollte es schon ein eigenes Zimmer sein, weil in der Jugend steht dann die Identifikation bzw. wer bin ich im Vordergrund und das passiert sehr viel über die persönliche Gestaltung des eigenen Raumes. Wenn es möglich ist, also wirklich im Jugendalter ein eigenes Zimmer bereitzustellen, geht wahrscheinlich nicht immer, dann kann man mit Abtrennungen arbeiten. Das ist
Ja, da sind wir wieder
durchaus
bei der Flexibilität, Erika,
genau.
im Raum, die man brauchen würde, damit man oft diesen sich verändernden Bedürfnissen gerecht werden kann.
Ja,
Mir fällt
ist
ja
schon ein
dabei,
wichtiger Punkt, ja.
ein gutes Beispiel ein, das schiebe ich jetzt einfach mal ein. Das
Ja.
Wohnprojekt Wien. Erinnerst du dich, Martina, als wir da waren?
Ja.
Da waren wir dort und da gab es eine Familie, die einen heranwachsenden Sohn hatte und der durfte ein Zimmer im Wohnprojekt in einer anderen Wohnung mieten. Und das fand ich wirklich
Super.
ganz interessant und eine tolle Lösung, ja. Also wirklich, du hast recht, man müsste das sozusagen von Anfang an mitdenken.
Es geht dann, wenn die Gemeinschaft funktioniert. Also das ist einfach, diese gemeinschaftlichen Wohnprojekte haben da schon ein großes Plus und die sind sicher auch sehr stark gewaltpräventiv. Davon kann man ausgehen, ja.
Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich habe ja die Ausbildung bei euch gemacht, aber irgendwie finde ich es immer wieder neu. Und wenn du es nochmal erklärst, wirklich so richtig nachvollziehbar und verständlich. Also ganz,
Danke.
ganz toll. Ja, wirklich schön. Du hattest aber auch ja davon gesprochen, dass, also bei Persönlichkeitsstörung, Martina hatte ja nochmal nachgefragt, was ist das eigentlich und so, müsste Therapie ja eingesetzt werden, um das zu verändern oder zu verbessern. Gerade solche Räume, therapeutische Räume, werden ja häufig auch nicht wirklich so gut behandelt und auf die psychologischen Faktoren behandelt, gerade auch in diesem sensiblen Bereich. Was kannst du uns sagen, wie könnte man solche Räume optimal gestalten?
Ja, Therapieräume sollten im Grunde genommen das, was die Klienten brauchen, schon räumlich ausdrücken. Und da ist sicher der Schutz, auch die Privatsphäre ist ja ganz wichtig in der Therapie. Und dass dieser Schutzcharakter gegeben ist, das kann man mit Licht, mit Farben, mit den Möbeln natürlich sehr gut unterstützen. Das heißt, Ausblick wäre zum Beispiel wichtig und gut, dass man in der Sitzsituation auch nach außen blicken kann. Farben würden eher so beruhigende, aber doch Geborgenheit bietende, gedämpfte Farben und vom Licht ein warmes Licht, weil kaltes Licht eher zur Aktivität führt und warmes Licht die Kommunikation unterstützt und sozusagen die Entspannung auch.
Ich würde hier gerne nochmal auch anfügen, dass auch der Standplatz, also der Standort, wo sozusagen der Therapeut, die Therapeutin dann zu sitzen kommt, auch eine wichtige Rolle spielt. Also nichts ist ja schrecklicher, als wenn man in einen Raum hineinkommt und man sitzt dann mit dem Rücken zur Tür und sieht nicht, was hinter einem geschieht. Also das, finde ich, ist ein Gefühl, das wirklich nicht gerade Sicherheit auslöst und in dem man dann also auch entspannt, also beziehungsweise relativ entspannt therapeutisch arbeiten kann.
Ja, und dann auch, wenn das Gegenüber dann hinter einem Tisch noch versteckt sitzt, dann finde ich es überhaupt eher so eine Verhörsituation als eine Situation, wo man sich öffnen möchte. Was ich auch interessant finde, wir hatten früher schon, Herbert, über das Thema Natur gesprochen und dass Natur ja auch ausgleichende Wirkung auf gestresste Menschen hat. Wir hatten in der Folge 101 dieses Podcast eine sehr interessante Studie dazu gebracht über das Schmerzempfinden bei Menschen und wie es durch Natur reduziert wird. Hast du dazu auch Beispiele für räumliche Umsetzung, wenn man keine Aussicht auf Grün hat?
Also eine Möglichkeit ist, diesen fehlenden Ausblick durch Bilder zu ersetzen. Also das sind eher Landschaftsbilder, die eine Weite bieten und Offenheit und sehr gut funktionieren hier zur Stressregulation Bilder vom Meer oder man nennt das blaue Räume. In der Forschung sagt man Green Space und Blue Space. Der Blue Space wirkt noch stärker als Green Space. Das heißt, jedes Gewässer, das sollte eher dann ein ruhiges Gewässer sein und kein Gebirgsbach oder auch Baumgruppen mit einer offenen Lichtung oder so. Und da gibt es auch eine Studie, die zum Beispiel belegt, dass diese Naturbilder zum Beispiel Meditation noch mehr verstärken. Also Meditation wäre eine Methode, um zur Ruhe zu kommen, sich zu entspannen, noch geistig zur Ruhe zu kommen. Und das wird durch diese Naturbilder noch mehr verstärkt. In dieser Studie wurden dann einfach drei Gruppen unterschieden. Also Leute, die in einen Raum meditiert haben ohne Bilder, also in einen kahlen Raum. Das zweite war dann mit einem Bild von einer Stadtumgebung. Und das dritte war ein Bild von Natur. Bei diesem Setting, also mit Naturbildern, wurde die Wirkung dann der Meditation nochmals verstärkt. Das heißt ganz konkret, dass die Leute mehr positive Gedanken hatten, dass Depressionen und Ängste zurückgehen. Und das ist eine Wirkung der Meditation und die wird eben nochmal deutlich verstärkt mit Naturbildern.
Wunderbar, und es ist so ein einfaches Mittel, nicht? Und es gibt ja auch diese Wandtapeten mit tollen Naturmotiven und so. Es ist wirklich leicht umsetzbar.
Ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Das entspricht
Gerne.
nämlich genau dem, mit dem wir mit Max Steininger gesprochen haben, der das sozusagen ja im Gehirn nachweisen konnte. Also nicht nur dass man sich wohler fühlt, sondern dass es wirklich messbare Ergebnisse gab, genau durch diese drei Bilder, die du gerade beschrieben hast. Also das finde ich schon sehr spannend. Vielleicht, sagst du ja, Martina, können wir uns das zunutze machen.
Dieses Messen im Gehirn, das ist auf physiologischer Ebene. Man kann auch auf psychologischer Ebene messen, indem man die Leute befragt und sagt, welche Gedanken hattest du? Das ist auch eine Form des Messens, aber sehr oft das ist diese Messung von Gehirnströmen oder von physiologischen Parametern ist oft verständlicher. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man es auf der Ebene auch messen kann. Man kann es aber auch auf der anderen Ebene messen.
Ja, das ist interessant, weil du sagst, das ist verständlicher. Also darüber könnte man jetzt gleich noch einmal eine Episode machen.
Ja, genau. Ganz genau.
Stimmt.
Ja, aber dafür sind wir hier ja da, ne? Du, Herbert, als Gründer des Instituts für Wohnen und Architekturpsychologie und Martina und ich hier beide ja in diesem Podcast. Ich habe jetzt mal eine persönliche Frage an euch. Habt ihr selbst schon mal gemerkt, wie euer Stresspegel ansteigt und bei welcher Gelegenheit war das wohl? Martina, fang du mal an, bitte.
Ja, ich habe schon festgestellt, weil du hattest mich das schon früher mal gefragt, an was ich das festmachen kann. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich zu viel Information auf einmal bekomme, also visuell, das kann jetzt so ein Schilderwald sein in manchen Fußgängerzonen, da kann ich mich dann auch tatsächlich nicht gut orientieren. Das ist einfach ein zu viel. Oder in irgendwelchen Krankenhäusern mit 10.000 Schildern komme ich auch nicht gut zurecht. Und dasselbe kann passieren, wenn ich zum Beispiel in Räumen bin, wo viel zu viele Menschen drinnen sind. Also das stresst mich auch und da fühle ich mich sehr schnell beengt und dann ist mir es auch zu laut. Und dann bin ich meistens irgendwo am Rande oder an der Tür, wo ich dann schnell mal flüchten könnte, ja.
Das hattest du tatsächlich schon mal erwähnt, als wir mit Svenja gesprochen haben über Bewegung und Raum und Yoga, weißt du? Habe ich auch schon mal gesagt. Nee.
Nee.
Herbert, wie ist es für dich? Wann erlebst du, dass dein Stresspegel ansteigt?
Also das, was die Martina anspricht, kann ich auch bestätigen. Also eine gewisse Reizüberflutung, aber auch zum Beispiel im Krankenhaus, wie du sagst, mit den Schildern. Ich finde es auch sehr unangenehm, wenn dann eine kahle Wand, also wenn man in einem Krankenbett liegt und sowieso schon sehr gebunden ist, dann sieht man vor sich eine kahle Wand mit gar nichts. Das ist einfach auch sehr bedrückend. Oder auch wenn ich wo arbeite und im Rücken sind dann Personen, die man nicht sieht, oder die Tür im Rücken und solche Dinge. Das sind Stressfaktoren für mich.
Ja, mir ist gerade eingefallen, Herbert, als du von diesen kahlen Wänden im Krankenhaus gesprochen hast. Ich lag im Krankenhaus, als ich schwanger war, und man wusste nicht genau, ob das alles so richtig verläuft. Und ich musste eine Woche im Krankenhaus liegen. Und es war genau so, wie du gesagt hast. Ich lag im Krankenhaus mit dieser Situation, eventuell kann ich das Kind nicht bekommen. Und ich weiß noch, dass oben eine flache, runde Deckenlampe war. Die war auch milchig und nichts. Und ich weiß, kann mich so gut erinnern, dass ich gedacht habe, man müsse ein Smiley drauf malen.
Ja.
Das war das eine. Und ich glaube, in der Vorbereitung habe ich mir ja auch überlegt, was könnte ich nennen? Also Reizüberflutung ist ja eins, da reagiere ich auch. Da merke ich wirklich körperlich, wie der Stresspegel ansteigt. Aber mir ist eine Geschichte eingefallen, die genau das erklärt, was du vorhin mit der Erschöpfung besprochen hast, Herbert. Da geht es nämlich darum, dass meine Tochter, als sie ganz klein war, in ihrem ersten Lebensjahr, sie häufig Schreianfälle hatte in der Nacht. Es gab eine Nacht, da musste ich bis zu 8 Mal aufstehen und zu ihr laufen. Und ich weiß, dass ich irgendwann da stand. Es war meine kleine süße Tochter, ja. Ein kleines Wesen, das mir sozusagen anvertraut war und für das ich verantwortlich war. Und sie schrie und ich hatte alles getan und wusste nicht mehr weiter. Und es war so ein Moment, wo ich wirklich, also ich hätte sie schütteln können. Glücklicherweise war ich gleichzeitig auch Mitglied in einem Spielkreis von einer Elternschule, die es damals hier in Deutschland gab. Und da war auch mal ein Psychologe. Und der hat gesagt, wenn es euch einmal sozusagen so sehr an die Substanz geht, dass ihr nicht mehr könnt, dann schlagt auf etwas ein. Und ich sehe mich noch, meine Tochter auf dem Arm, und ich habe mit meiner Faust auf die Türzarren geschlagen. Ja, das fühle ich heute noch, wie schmerzhaft das war. Aber es war wirklich dann Stress raus. Und das war wirklich schon auch ein aggressiver Akt, würde ich mal sagen. Ist mir jetzt wieder eingefallen, ist ja auch schon lange her. Ja, also da ist ganz viel, was sozusagen dann leicht dazu führen kann.
Erika, dieses Beispiel, das sehr persönlich ist. Ich finde es auch wichtig, immer wieder über Prävention zu sprechen, ja, weil es ist nichts Unmenschliches, dass man in so eine Situation gedrängt wird, vielleicht einfach auch durch äußere Zustände oder Umstände. Aber wenn man jetzt über Prävention spricht, ja, also Aggression und Gewalt, haben wir ja gehört, das folgt ja meistens einer Eskalationsentwicklung, also in bestimmten Phasen. Herbert, kannst du das vielleicht kurz einmal erklären, wie sie denn unterbrochen werden kann, diese Entwicklung?
Also die Entwicklung ist an sich ja das, was ich vorher gesagt habe, dass es Belastungen gibt, die nicht verarbeitet werden können. Wenn es zu Gewalt kommt, ist natürlich wichtig, wenn die Leute selbst nicht in der Lage sind, das wieder in den Griff zu bekommen, dann ist Hilfe von außen notwendig. Und diese Hilfe von außen kann natürlich auch Zwangsmaßnahmen bedeuten, dass man vielleicht eine Person wegweist oder die Kinder woanders unterbringt für eine gewisse Zeit. Also eine Gewaltstruktur, die einmal verfestigt ist, muss einmal unterbrochen werden. Und das können wir mit feinen Maßnahmen von der Wohnpsychologie nicht erreichen. Da braucht es wirklich dann sozialarbeiterische Hilfe und möglicherweise eben Zwangsmaßnahmen. Und dann können natürlich, wenn zum Beispiel Kinder abgenommen werden, sollten diese Kinder auch so untergebracht werden, dass die Räume therapeutisch wirken können. Also nicht nur die Therapieräume, sondern auch die Räume, wo die Kinder dann untergebracht sind, sollten dann Geborgenheit bieten und Sicherheit und Schutz.
Ja, also ich könnte ehrlich gesagt stundenlang noch weiterreden zu diesem Thema.
Ja.
Geht leider nicht. Und ich möchte noch einmal sagen, dass du jetzt wieder zugehört hast, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, wie sehr Räume auch Einfluss auf unser Verhalten und Stressempfinden nehmen können. Also schaffe dir Rückzugsgelegenheiten nur für dich, schaffe dir Naturausblick, sieh zu, dass du Gemeinschaftsorte findest. Und solltest du selber von häuslicher Gewalt betroffen sein oder irgendwo was mitbekommen, es gibt viele Hilfsangebote. Wir werden einige davon in unseren Shownotes nennen und
Ja, lieber Herbert, dann würde ich dich in aller Kürze jetzt nochmal bitten, dass du vielleicht für uns so ein Schlusswort formulierst, falls du das möchtest.
gerne. Ja, ich finde die Diskussion auch sehr, sehr spannend und man könnte noch sehr viel in die Tiefe gehen. Ich möchte aber noch mal zurück zu diesen einfachen Begriffen Autonomie, Gemeinschaft. Wenn man die eigene Wohnung vielleicht umgestaltet, kann man immer im Kopf haben, was tut mir gut und was tut der Familie gut oder der Gemeinschaft. Wenn man die beiden Fragen positiv beantworten kann, oder wenn man Räume schafft, die mir gut tun und die den anderen gut tun und der Gemeinschaft, dann ist man am richtigen Weg. Diese zwei Begriffe, wenn man mitnimmt, glaube ich, hat man einen Leitfaden.
Wunderbar. Abschließend noch einmal, dass die Architekturpsychologie uns einfach auch Wege zeigt, wie wir Wohn- und Arbeitswelten gestalten können, damit sie eben nicht nur schön sind, sondern auch gesund und sicher sind. Ich bedanke mich jetzt schon einmal bei dir, lieber Herbert, für das tolle Gespräch und auch bei dir, liebe Erika, und sag schon mal vielen Dank und Baba aus Wien.
Danke für die Einladung. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich finde, dass man einfach von der Wohnpsychologie solche Themen aufgreifen sollte, um die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen zu sehen. Danke euch.
Ich danke dir auch, Herbert, und ich danke dir auch draußen fürs Zuhören, für dein Interesse und für deine Treue. Bis in 14 Tagen sind wir wieder da mit einem nächsten Thema. Tschüss aus Hamburg. Du interessierst dich auch für die Wohn- und Architekturpsychologie und möchtest mehr darüber wissen? Vielleicht selbst eine Ausbildung machen am Institut für Wohn- und Architekturpsychologie?
Dann melde dich gerne über das Kommentarfeld auf unserer Website wohnsinn-und-raumglück.com. So kannst du dir einen kräftigen Rabatt sichern.